Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Anlaufstelle für Indonesia bezüglich der Explosion in Beirut. Bio Farma beginnt mit der klinischen Phase 3 Studie für den COVID-19-Impfstoff. Indonesischer Präsident hat Hub und Superhub Ambitionen für die 8 Flughäfen von Indonesien hervor. Indonesischer Außenministerin zufolge sei COVID-19 ein Test für Multilateralismus. Indonesien und Großbritannien unterzeichnen Vertrag zu Wissenschaft und Technologie. WHO-Chef zufolge wird die globale Genesung schneller kommen, wenn der Covid-Impfstoff allen zur Verfügung steht. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der stellvertretende Vorsitzende der Beratenden Volksversammlung Indonesiens, MPR, Syarif Hasan, hat das Außenministerium aufgefordert, sich unverzüglich mit der indonesischen Botschaft in Beirut zu koordinieren, um eine Anlaufstelle für indonesische Staatsbürger zu bilden, die nach der Explosion in Beirut Hilfe benötigen. Die Kommunikation mit den indonesischen Staatsbürgern im Ausland ist auch wichtig, um die Präsenz des Landes zu demonstrieren und ihnen ein Sicherheitsgefühl in schwierigen Situationen zu geben. Das sagte Syarif am Donnerstag, den 6. August, in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta. Unter den Opfern der Explosion befanden sich auch verletzte indonesische Staatsbürger. Nach Angaben des indonesischen Außenministeriums leben derzeit rund 1.447 indonesische Staatsbürger im Libanon. Insgesamt 1.234 von ihnen sind Friedenstruppen der indonesischen Streitkräfte TNI der UN-Friedensmission. Der Rest sind Zivilisten, darunter Studenten und Angestellte der indonesischen Botschaft im Libanon. Syarif Hasan hat auch die indonesische Regierung gebeten, die Regierung und die Gesellschaft im Libanon zu unterstützen und humanitäre Hilfe zu leisten. Der staatliche Impfstoffhersteller Bio Farma hat am Donnerstag, dem 6. August, die dritte Phase der klinischen Studie für einen COVID-19-Impfstoff des in China ansässigen Bio Farma Chiotian Unternehmens Sinovac Biotech begonnen. Anlässlich unseres 103. Jubiläums heute am Donnerstag, dem 6. August, werden Sie die klinische Studie zur Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs starten. Dies sagte der Präsident von Bio Farma, Honesty Bashir, während einer virtuellen Zeremonie um das Jubiläum des Pharmaunternehmens in Bandung, Westjava, am Donnerstag zu feiern, wie von Antara zitiert. Bashir wies auf den wilden Ansturm unter den Nationen weltweit hin, einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 zu finden, das Covid-19 verursacht. Am 19. Juli kamen insgesamt 2.400 Dosen des von Sinovac Biotech entwickelten potenziellen Covid-19-Impfstoff in Indonesien an und wurden mit Unterstützung des Ministeriums für Staatsunternehmen und des Außenministeriums, das den Impfstoff als diplomatische Güter ansah, an Biopharma geliefert. Laut Präsident Joko Widodo können auch internationale Flughäfen in Indonesien möglicherweise zu einem Dreh- und Angelpunkt für die Revolutionierung der Tourismus- und Luftfahrtsindustrie des Landes werden. Es gibt den Flughafen Ngurah Rai auf Bali, Soekarno-Hatta in Banten, Kuala Namu in North Sumatra, Yogyakarta, Balikpapan in Os Kalimantan, Hasanuddin in South Sulawesi, Samratulangi in North Sulawesi, und Juanda in Os Java. Präsident Joko Widodo erklärte am Donnerstag, dem 6. August, während eines begrenzten Treffens über die Fusion staatseigener Unternehmen aus der Luftfahrt- und Tourismusbranche im Merdeka Palace, wie von Antara zitiert. Die Regierung prüft die Möglichkeit, staatliche Unternehmen in der Luftfahrt und im Tourismus zusammenzuführen, um die Verbesserungen in beiden Sektoren einzuleiten. Der Tourismus und die Luftfahrt sind die beiden Sektoren, die im zweiten Quartal 2020 die größte Hauptlast des wirtschaftlichen Rückgangs getragen haben. Im Berichtszeitraum hatten nur 482.000 Touristen Indonesien Besuch, was einem Rückgang von 81% gegenüber dem entsprechenden Zeitraum im Jahr 2019 entspricht und 87% gegenüber dem Vorjahr. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, die Covid-19-Pandemie sei ein Test für Multilateralismus gewesen und habe die Zusammenarbeit zwischen den Ländern in Frage gestellt. Das Vertrauen in den Multilateralismus zu schwächen ist einer der globalen Trends, die wir in der Welt nach Covid-19 beobachten. Dies wurde auf einem Online-Seminar der Zeitung The Jakarta Post am Donnerstag, dem 6. August, gesagt. Sie sagte, sie glaube, dass der zunehmende Kampf multilateraler Institutionen bei der Reaktion auf immer komplexere globale Herausforderungen, einschließlich der Pandemie, anerkannt werden muss. Gleichzeitig haben die Länder ihre Erwartungen an multilaterale Institutionen schrittweise erhöht und konkrete und unmittelbare Ergebnisse für den Umgang mit der neuartigen Coronavirus-Krankheit geliefert, betonte Antara. Die Regierungen Indonesiens und Großbritanniens haben vereinbart, die Partnerschaft in Wissenschaft und Technologie bis 2025 zu verlängern, um die Zusammenarbeit der Forscher zur Verbesserung des gesellschaftlichen Wohlergehens in beiden Ländern zu unterstützen. Die Fortsetzung dieser Partnerschaft wurde mit der Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens zwischen dem Minister für Forschung und Technologie, Bambang Brojonegoro, und der britischen Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Innovation Amanda Soloway M. festgelegt. Am Mittwoch, den 5. August, sagte Minister Bambang Brojonegoro bei einem Webinar in Jakarta, dass die Unterzeichnung dieser Vereinbarung als Impuls genutzt werden könne, um produktiver zu arbeiten und Lösungen für globale Probleme zu finden.
Pada hari ini saya akan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Riset dan Inovasi yang akan berlaku hingga tahun 2025.
This is Memorandum of Understanding wird als Dasar für die Umsetzung von Forschungs- und Innovationskooperationen dienen, die von Forschungseinrichtungen und Universitäten durchgeführt werden. Wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit als Impuls genutzt werden kann, um noch produktiver zu arbeiten und Lösungen für globale Probleme bereitzustellen. Wir freuen uns darüber zu hören, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Zeitraum 2015-2019 zu mehr als 2200 internationalen Veröffentlichungen geführt hat. In Zukunft wollen wir die Anzahl der Veröffentlichungen erhöhen und es gibt gemeinsame Innovationen, die wir produzieren können. Minister Bambang Brojonegoro fügte hinzu, Indonesien sei entschlossen, inländische Innovationsfähigkeiten zu entwickeln sowie die Forschung zur Unterstützung Wirtschaftswachstum zu verstärken. Die Partnerschaften mit dem Newton Fund haben in den letzten Jahren zu einer verstärkten gemeinsamen Forschung und Innovation geführt, die sich sowohl für Indonesien als auch für Großbritannien als vorteilhaft erwiesen habe. Die langfristige Ausweitung von Partnerschaften in Wissenschaft und Innovation werde die Fähigkeit Indonesiens verbessern, eine wissensbasierte Wirtschaft zu entwickeln und auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Der britische Botschafter in Indonesien, Owen Jenkins, sagte dazu, dass noch viele Dinge getan werden können, um die Zusammenarbeit aufgrund des Vertrages für Forschung und Innovation voranzutreiben. Die nächste Stufe bestehe darin, die Kommerzialisierung der durchgeführten Forschung zu fördern und zu ermitteln, wie die Produkte aus dieser Forschung hergestellt werden können, damit sie der Gemeinschaft zugutekommen. Die weltweite wirtschaftliche Erholung könnte schneller vonstatten gehen, wenn ein Covid-19-Impfstoff allen als öffentliches Gut zur Verfügung gestellt wird, sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag, dem 6. August. Er sprach in einer Online-Podiumsdiskussion mit Mitgliedern des Aspen Security Forum in den USA, die vom NBC-Netzwerk moderiert wurde. Tedros hatte am Montag gesagt, dass das Coronavirus zwar der größte Gesundheitsnotstand seit dem frühen 20. Jahrhundert war, der internationale Wettlauf um einen Impfstoff jedoch ebenfalls beispiellos war. Der Notfalldirektor der WHO, Michael Ryan, fragte nach einem vorgeschlagenen russischen Impfstoff und teilte dem Gremium mit, dass Versuchsdaten erforderlich seien, um sicherzustellen, dass alle Impfstoffe sicher und wirksam sind. Ryan sagte auch, dass die Behörden in der Lage sein sollten, die Wirksamkeit eines Coronavirus-Impfstoffs durch traditionelle klinische Studien und nicht durch Human Challenge Studien nachzuweisen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.974,99 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 10.788,44 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.669 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Die Gedenkfeier zum 75. und Abhängigkeitstages der Republik Indonesien 2020 hat zum Thema Fortschritt und Glück für Indonesien.
Voice of Indonesia.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema 75-jährige Bombenanschläge von Hiroshima und Nagasaki, gelesen von Sri Unon. Liebe Zuhörer, in dieser Woche feiert man den 75-jährigen Atombombenangriff in den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki. Ein erster Atomangriff auf der Welt tötete Hunderte von Menschen. Nach der Weltgeschichte flog am 5. August 1945 das Kampfflugzeug der alliierten amerikanischen Truppen B-29 Flying Super Fortress über das Sakura-Land. Das Flugzeug brachte Little Boy den Namen einer Atombombe mit einer Länge von 3 Metern, einer Breite von 71 Zentimetern und einem Gewicht von 4000 Kilogramm mit. Es war in der Lage, die Kraft die 12.500 Tonnen TNT-Dynamit entsprach freizusetzen. Jedes Jahr wird die Feier des Hiroshima-Bombenangriffs abgehalten. Nicht nur Einheimischen, sondern auch Touristen aus aller Welt wohnen der Feier bei. Sie wollen dort sehen, wie die Großartigkeit der Atombomben-Explosion war. Sie wollen auch für die Opfer, die gestorben sind, beten. Aber anscheinend gibt es hinter dem Bombenanschlag in Hiroshima eine Weisheit. Der Hiroshima Peace Memorial Park, eine historische Stätte, ist ein Touristenziel geworden, das am häufigsten von ausländischen Touristen besucht wird. Nach der Tatsache kommen etwa 234.000 Touristen dorthin. Dies bedeutet, dass die Besucherzahl von Touristen dort im Vergleich zu vor 3 Jahren um 100% gestiegen sei. Das Museum Hiroshima Peace Memorial gehört zu dem meistbesuchten Ort in 2 aufeinanderfolgenden Jahren nach der TripAdvisor-Liste. Dem Schein nach sei Hiroshima eine Botschaft des Friedens für die Welt geworden. Hiroshima ist ein Beweis dafür geworden, wie die Zerstörung einer Stadt und der Tod von Hunderttausenden unschuldiger Menschen aufgrund der Interessen des Krieges ist. Hiroshima ist als ein konkreter Atomstudienort, der gefährlich sein könnte, wenn er eine Kriegswaffe würde. Aus welchen Gründen auch immer sind die Atomwaffen die gefährlichsten Waffen der Welt. Es ist gefährlich in falschen Händen. Noch einmal, es muss hinter einer Katastrophe die Weisheit geben. Obwohl es ein tiefes Leid verlässt, ist Hiroshima heute ein Ort, an dem Menschen lernen, um das Leben mehr zu schätzen und andere Menschen zu respektieren. Der Touristenbesuch hört dorthin nicht auf, um an die schrecklichste Tragödie der Welt zu erinnern. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem historischen Ereignis am 7. August 1933, als Massaker in Simele passierte. Am 7. August 1933 gab es im irakischen Simele ein Massaker durch die Streitkräfte des Königreichs Irak unter der Führung von Bakr Siddiqi. Sie zielten auf die Assyrer im Nordirak. Dieser Begriff wird verwendet, um nicht nur das Massaker in Simele zu beschreiben, sondern auch die Morde an 63 assyrischen Dörfern in den Distrikten Dohuk und Mosul, bei denen zwischen 600 und 3000 Assyrer starben. Die Assyrer haben sich immer noch nicht von einer der dunkelsten Perioden ihrer Geschichte erholt. Während des Völkermords an den Assyrern und nach dem Ersten Weltkrieg wurde mehr als die Hälfte ihrer Bevölkerung von türkischen Nationalisten und Kurden massakriert. Jetzt schauen wir uns eine andere Geschichte an. Am 7. August 1982 unterzeichneten die Vereinigten Staaten, der Libanon und die PLO ein Abkommen. Die Vereinigten Staaten, der Libanon und die palästinensische Befreiungsorganisation PLO unterzeichneten am 7. August 1982 ein Abkommen, das den Abzug von PLO-Truppen aus Beirut, der Hauptstadt des Libanon, beinhaltete. Das Abkommen folgt weit verbreiteten Angriffen des zionistischen Regimes auf den Libanon seit Juli 1982 mit dem Ziel, PLO-Truppen aus dem Libanon zu vertreiben. Obwohl die zionistische Armee über eine hochentwickelte militärische Ausrüstung verfügte, gelang es der PLO-Armee, 80 Tage lang Widerstand zu leisten. Am Ende war der PLO-Vorsitzende Yasser Arafat bereit, seine 12.000 Soldaten aus dem Libanon abzuziehen und sich dann in 8 anderen arabischen Ländern niederzulassen. Wir beenden einer Geschichte am 7. August 1998 einen Bombenanschlag auf die US-Botschaft in Ostafrika. Die US-Botschaften in zwei ostafrikanischen Städten wurden am 7. August 1998 von Bombenangriffen heimgesucht. Eine Explosion ereignete sich in Dar es Salaam, Tansania, und eine weitere in Nairobi, Kenia, wobei mehr als 200 Menschen getötet wurden. Die Angriffe waren mit lokalen Mitgliedern des ägyptischen islamischen Dschihad verbunden, was Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri und ihre Terrororganisation Al-Qaida zum ersten Mal der US-Öffentlichkeit zur Kenntnis brachte und das Federal Bureau of Untersuchung FBI um Bin Laden in die Liste der meistgesuchten Flüchtlinge aufzunehmen. Fazul Abdullah Muhammad und Abdullah Ahmed Abdullah gelten als Vordenker der Bombenangriffe. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Tak percaya, aku cinta padamu.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema Das Handelsministerium ist der Ansicht, dass indonesische Lebensmittel und Getränke weltweit benötigt werden. Das indonesische Handelsministerium ist optimistisch in der Bewertung, dass sie während der Pandemie der Export verarbeiteter Lebensmittel und Getränke in verschiedenen Ländern steigen wird. Dies liegt daran, dass sie die Weltmarkttrends von frischen Lebensmitteln zu verarbeiteten Produkten, die länger gelagert werden können, verschieben. Der Generaldirektor für nationale Exportentwicklung des Handelsministeriums Kasan sagte am Dienstag, den 4. August, in einer offiziellen Erklärung, dass indonesische Lebensmittel und Getränkeprodukte potenziell zur Unterstützung des Wachstums im Handelssektor dienen könnten. Dies lässt sich an der Höhe der indonesischen Exporte von verarbeiteten Lebensmitteln in die Welt ablesen, die im Zeitraum Januar bis Mai 2020 um 2,12% oder 1,63 Milliarden US-Dollar zu legen. Kasan erklärte weiter, dass die indonesischen Lebensmittel und Getränkeprodukte 2019 auf 7,78% gewachsen wären. Das Wachstum in dieser Branche war größer als das Wachstum des Nicht-Öl- und Gassektors von 4,34%. Im ersten Quartal 2020 betrug das Wachstum 3,94%. Der Beitrag zum nationalen Bruttoinlandsprodukt BIP erreichte 19,98%. Laut Kasan kann der Export von Lebensmitteln und Getränken auch durch den sich ständig ändernden Verbrauchertrend gefördert werden. Diese Entwicklung bietet indonesischen Produkten die Möglichkeit, Produkte oder nachgelagerte Produkte wie Schokolade, Gewürze, Kaffee und Tee weiter zu diversifizieren. Inzwischen sagte der Direktor für Exportproduktentwicklung Olfi Adrianita, dass Produkte mit Zertifizierung, geografischen Angaben und Bio-Angaben derzeit einen Aufwärtstrend auf dem Weltmarkt aufweisen. Die Nachfrage nach Halal-Produkten hat ebenfalls zugenommen. Dies liege an der zunehmenden Zahl muslimischer Bevölkerung sowie der Verbreitung auf der ganzen Welt. Er sagte, in der neuen normalen Ära müssten die Exporteure bestimmte spezielle Anforderungen wie die Lebensmittelsicherheit berücksichtigen, wie auch die Regulierung des Zugangs zu Exportzielmärkten mit zunehmend strengeren Einreisebestimmungen verwahren. Eine weitere Herausforderung sei die dynamische Entwicklung von Märkten und Produkten. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Terbesit segar dalam angin.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Serum kaitkan program Mundo Baris Indonesian Verde Ih Inan di Moshe Samarinda Islamic Center for Talent. Liba suara di Muslimah in Indonesian Fayan Aid Al-Adha Anisem Tagdengsman Das Ereignis, als der Prophet Ibrahim bereit war, seinen Sohn Ismail vor Gott, Allah, zu opfern. An diesem Feiertag versammeln sie die Muslime am Morgen und verrichten gemeinsam die Eidgebete. Nach den Gebeten werden die Opfertiere geschlachtet, um Gottes Befehle an den Propheten Ibrahim zu gedenken. Dieses Mal laden wir sie ein, die Moshe Islamic Center Samarinda in Ost Kalimantan kennen zu lernen. Die Nahdir Istiqlal Moshe in Jakarta die zweitgrößte Moshe in Pan-Asien ist. Liebe Führer, die Moshe Islamic Center Samarinda wurde im Jahr 2000 erbaut. Die Planung zum Bau wurde in Bontang aus Kalimantan von Präsident Abdurrahman Wahid oder Gus Dur zusammen mit einer Reihe anderer Infrastrukturprojekte durchgeführt. Darüber hinaus bekam Präsidentin Megawati Soekarnoputri am 5. Juli 2001 mit der Grundstein Lego. Und schließlich wurde sie am 12. Juni 2010 von Präsident Susilo Bambang Yudhoyono eingeweiht. Die Moschee mit einer Hauptgebäudefläche von 43.500 Quadratmetern befindet sich vor dem Ufer des Mahakam-Flusses und verfügt über einen großen Turm und eine Kuppel, die hoch stehen. Die Stützfläche für Gebäude beträgt 7.115 Quadratmeter und die Grundfläche im Untergeschoss 10.235 Quadratmeter. Die Bildschirme des Moschee hat 7 Türme, wobei der Hauptturm 99 Meter hoch ist, was Asmaul Husna oder die 99 Namen Allahs bedeutet. Der Hauptturm besteht aus einem 15-stöckigen Gebäude auf jeder Etage mit einer durchschnittlichen Höhe von 6 Metern. Mittlerweile gibt es 33 Stufen vom Erdgeschoss zum Hauptgeschoss der Moschee. Diese sind bewusst einem Drittel der Anzahl der Gebetsperlen gleichgesetzt. Den Hauptturm verfügt dieses Gebäude über 6 Türme an der Seite der Moschee. Für in jeder Ecke der Moschee sind bis zu 70 Meter hoch und 2 Türme am Tor bis zu 57 Meter hoch. diese Sextürme bedeuten auch sechs Säulen des Glaubens. Das Feuer der Mose ist mit Kristallleuchten und einzigartigen Wandlampen mit arabischer Kalligraphie geschmückt. Die Mose ist mit Aufzügen und speziellen Gassen für Behinderte ausgestattet, um den Menschen das Erreichen der höheren Stockwerke zu erleichtern. Die Hauptgebetshalle vermittelt einen beruhigenden Eindruck durch die Verwendung von Granitmaterial auf dem Boden mit jungen Beige und schwarzen vertikalen Linien. Das war unser Bericht über die Mose Samarinda Islamic Center. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Sayang, percayalah padaku.
Voice of Indonesia.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, herzlich willkommen zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über die Online-Ticket Ferizi. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 25. Juli machte der Minister für staatseigene Unternehmen Erick Thohir das online-basierte Fair-Ticket namens Ferizi offiziell im exekutiven Terminal Merak Banten zusammen mit dem Verkehrsminister Budi Karya Sumadi und mit dem Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Wisnu Tama Kusubandio Bekat. Ferizi ist ein online-basiertes Ticket, das von Benutzern auf die Webseite www.ferizi.com oder über Smartphone-Applikation zugreifbar ist. Der Minister für staatseigene Unternehmen Erick Thohir sagte, Ferizi sei ein Teil des Digitalisierungsprogramms ASDP oder Fluss Seeüberquerungstransport, womit man Ticket online reservieren und kaufen kann. Liebe Zuhörer, darüber hinaus sagte Verkehrsminister Budi Karya Sumadi, dass die Leistungssteigerung durch die Digitalisierung unvermeidlich sei, damit die Gesellschaft sich sicherer und angenehmer fühlt und die öffentliche Transportleistung der Fähre verwenden kann. Während dieser Covid-19-Pandemie von der man noch nicht weiß, wann sie enden wird, kann der Online-Ticketkauf die Bar-Transaktion und indirekten Gegenüber mit Beamten minimalisieren. Deshalb ist dieser Weg sicherer, schneller und gesünder. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft, Wisnu Tama Kusubandio, erklärte, die Regierung strebe die Veränderung von der Qualität zur touristischen Qualität an. Wichtig ist dabei auch die Leistungssteigerung. Die Existenz von Ferizi ist zu ein Teil der Leistungssteigerung sowohl für Touristen als auch für Kreativwirtschaftsunternehmer in der Mobilität zwischen den Inseln in Indonesien geworden. Liebe Zuhörer, ähnlich wie die derzeitige Applikation ist die Zahlung des Fair-Tickets-Kaufes, denn sie benutzt Online-Zahlung. Um das Fair-Ticket über Ferizi zu reservieren, können Sie die Webseite www.ferizi.com öffnen oder die App auf Google Play Store herunterladen. Dann müssen Sie sich mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse anmelden oder registrieren. Als nächstes können Sie den Fahrplan, die Art der Leistung und des Fahrzeugs oder Passagiertypes auswählen. Und dann müssen Sie Reservierungs- und Passagierdaten je nach Personalausweis angeben. Die Zahlung kann über ATM, Link Aja, Alfamart, Yomart, Post, Funhaus oder Mobile oder Internet Banking gemacht werden. Dann wird das E-Ticket an die E-Mail-Adresse vom Benutzer gesendet. Bevor man in die Fähre einsteigt, muss man seine Einstiegskarte im Hafen durch den QR-Code, der auf dem E-Ticket verfügbar ist, entwerten. Seit der Umsetzung am 1. April 2020 in vier großen Haupthäfen, nämlich Merak, Bakauheni, Ketapang und Gilimanuk, ist die Begeisterung von Fährbenutzern, die das Ticket online durch Ferizy kaufen, gewachsen. Basierend auf Daten vom Juni bis Juli betragen die durchschnittliche Transaktionenden in vier Häfen an Wochentagen 20.000 pro Tag. Außerdem am Wochenende 21.000 Transaktionen pro Tag. Das war dies und das mit dem Thema die Online-Ticketleistung Ferizy. Wir werden uns im gleichen Programm mit anderen Informationen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, dieses Mal werde ich Ihnen ein Lied aus der Region Madura aus Java mit dem Titel Tanduk Majeng präsentieren. Tanduk Majeng bedeutet Spaß beim Angeln. Es ist ein maduresisches Volkslied, das vom Leben der Maduresen als Fischer erzählt. Ihr Leben ist sehr schwer, weil sie mit der Gefahr auf dem Meer leben und ihr Leben riskieren müssen, um ihre Familie zu ernähren. Philosophie hat dieses Lied eine sinnbildliche Bedeutung, dass der Kampf der Maduresen als Fischer zum Fischfang einer für ihre Familie sei, obwohl ihr Leben auf dem Spiel steht. Dieses Lied zeigt die Aufregung der Fischerfamilien, wenn sie das weiße Segel in der Ferne sehen, nachdem sie seit Tagen weg waren und jetzt mit frischem Fisch nach Hause kommt. Obwohl es keine Erklärung dafür gibt, wer das Lied komponiert hat, ist dieses Lied ein Teil im Leben der Fischer in Madura geworden. Liebe Horrorfreunde, hier ist Tanduk Majeng aus Madura. Viel Spaß beim Zuhören.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.